Es überwältigt mich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, dass in einer solchen Versammlung der auferstandene Herr Jesus Christus selber gegenwärtig ist. Hat er versprochen. Das muss solcher Versammlung, wissen Sie, den Glanz geben. Wir wollen ihn darum bitten, dass er mit uns redet. Bleiben Sie. Herr, wir leben in einer sehr verwirrten Welt. Und unser Herz ist auch oft verwirrt, dass wir den Weg nicht sehen können. Und da danken wir, dass wir dein Wort haben und dich selbst, der du der Weg und die Wahrheit und das Leben bist. Amen. Wir wollen heute Abend sprechen über das Thema unser Recht auf Liebe. Also sehen Sie, ein ganz merkwürdiger Tatbestand heute ist der, dass die Menschen noch nie so einsam waren wie heute. Wir haben noch nie, ich glaube, im deutschen Vaterland so eng aufeinander gehockt wie heutzutage. Nicht, man sollte meinen, in Bergstädtchen oder Dörflein wie Oberstdorf ist man allein. Man stolpert über Menschen, nicht? Man stolpert über Menschen. Und zu Hause in unseren Wohnungen, in Göttingen oder Essen oder Köln, nicht? Man stolpert über Menschen. Rechts einer, links einer, über unseren Fernsehapparat, neben unseren Radioapparat, nicht? Und doch, obwohl wir wie dieser Ding beieinander, also zueinander gepresst sind, ist der Mensch noch nie so einsam gewesen wie heute. Ein 16-jähriger Junge sagt mir mal, ich habe keinen Menschen. Ich sage, rede nicht Unsinn. Du hast deinen Vater, auch der Olle sagt, der kommt um 5 nach Hause, schimpft ein bisschen, isst und geht wieder weg. Und deine Mutter, ach, die hat so viel um die Ohren, die kann sich um mich nicht kümmern. Und deine Arbeitskameraden, nur eben, das sind Kollegen, sonst nichts. Ich habe keinen Menschen, dem ich mein Herz ausschütten könnte. 16-Jähriger nicht. Ehefrauen leben im Grunde oft todeinsam heute neben ihrem Mann. Der Mann hat keine Ahnung, was die Frau bewegt. Und die Frau hat keine Ahnung, was den Mann bewegt. Und das nennt sich dann Ehe, ne? Wir sind lauter einsame Leute. Wenn die Philosophen über Einsamkeit des Menschen von heute sprechen, dann finden sie offene Ohren. Und der Mensch schreit nach Erlösung aus der Einsamkeit. Und sehen Sie, diese Sehnsucht nach Erlösung aus der Einsamkeit, die verbündet sich mit der stärksten Macht, die es in unserem Leben gibt, mit dem Geschlechtstrieb. Und nun reißen die Dämme. Der 15-Jährige sucht eine Freundin, die ihn aus der Einsamkeit erlöst. Der Ehemann, der neben seiner Frau herlebt und völlig einsam ist, der geht mit seiner Sekretärin los. Vielleicht erlöst sie ihn aus der Einsamkeit. Der junge Student, im Grunde furchtbar einsam, 11.000 Studenten an der Universität oder 20.000, er ist ganz alleine. Da ist Studentin, ist genauso einsam, ne? Und so kommt es, weil diese Sehnsucht nach Erlösung aus der Einsamkeit sich verbündet mit dem mächtigsten Trieb im Leben, mit dem Geschlechtstrieb, dass wir heute in einer doll sexualisierten Welt leben. Nicht mehr. Diese Tatsache, der Mensch hier auf dem Gebiet Erlösung aus der Einsamkeit sucht, sehen tüchtige Geschäftsleute, nicht? Filmproduzenten, Romanschreiber, Und nun kein Film mehr ohne Bettszene. Nun kein Buch mehr ohne mindestens drei Ehebrüche. Gleich bald nach dem Kriege hat mich am meisten Folgendes erschreckt. Da hatten die Polen einen Film gedreht, gleich nach dem Kriege, über die entsetzlichen Dinge in deutschen Konzentrationslagern, Auschwitz. Diese Leichenberge, ne? Und dieser Film wurde Hollywood angeboten. Und dann haben die gesagt, wir nehmen ihn, wir müssen aber eine kleine Liebesgeschichte und ein paar Bettszenen eindrehen, sonst geht da kein Mensch hin, ne? Dann sehen Sie, der Sechste ist auf Grundlage des Grauens. Das ist unsere Zeit. Wenn man nun so das ansieht, wissen Sie, wenn ich so einen Sommertag wie gestern, wo die Sonne schien, so durch Oberstdorf gehe, da wird geflirtet, da wird geliebt, da wird poussiert, da wird gearmt und da wird geküsst, nicht wahr? Da haben wir das Gefühl, dieses ganze Gebiet ist also Dulci Jubilo, helle Freude. Und dann kommt so ein junges Mädel und sagt mir, Herr Pfarrer, wir haben da eben völlig andere Vorstellungen wie unsere Großväter. Wir haben eine neue Moral, eine neue Ethik. Da bin ich beinahe versucht, einen Hut abzunehmen, wenn ich eine aufhätte, nicht, und zu sagen, allen Respekt. Aber wenn man so lang Großstadtpfarrer war, dann glaubt man die großen Worte nicht mehr. Und so weiß ich aus Erfahrung, dass dieses Klinglangloria nur die Fassade ist. Dahinter ist eine grenzenlose Not. Es ist auf dem Gebiet des Geschlechtlichen heute eine grenzenlose Not. Junge Männer, junge Mädels, die nicht fertig werden mit sich. Die Trübung, Bindungen leben, Ehe, die zerbrechen oder in lauter Heuchelei weitergeführt werden. Eine grenzenlose Not. Und von dieser Not wissen wir alle. Tragen wir alle mit dran. Nicht? Ich rede ja nicht von irgendwelchen Leuten auf dem Kirmesplatz, sondern ich rede ja von uns. Nicht wahr? Ist klar. Auf dem Gebiet ist eine ganz große Not. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, warum da so eine Not ist. Ich erinnere mich, ich habe mal in einem kleinen Städtchen im Lipperland vor Jahren so einen Vortrag über ein ähnliches Thema gehalten. Nur für junge Menschen. Wie ich da reinkam, dachte ich, das ist die Hölle. Burschen und Mädels, Zigarettenqualm, so Schnappflaschen zogen hinten raus, nicht wahr? Jeder ein Mädchen am Schoß und das ging dann los. Ich dachte, soll ich reden? Junge. War nicht so eine friedliche Versammlung wie hier. Und dann fing ich mit diesem Satz an, auf dem Gebiet des Geschlechtlichen ist eine schreiende Not. In dem Augenblick war es, als wenn alle Jalousien hochgehen. Ich sehe nur so einen Burschen, wie er sein Mädchen auf einmal wegschiebt. Und das traf ihn. Plötzlich war Totenstille. Und da dachte ich, im ersten Moment hätte ich es gar nicht geglaubt, wenn man den Saal ansah. Da hätte man gedacht, es ist alles Freude und Jubel. Es stimmte, grenzenlose Not. Und sehen Sie, die Not besteht im Grunde in einer Tatsache. Nämlich darin, dass wir nicht mehr wissen, was ist eigentlich gut und was ist eigentlich böse. Wir sagen, wir schaffen heute neue Gesetze auf dem Gebiet. Wissen Sie, Sünde ist eine Wirklichkeit. Und wenn wir uns versündigen, ist es, als wenn ich eine Last aufs Gewissen gelegt kriege. Eine Realität. Und so entsteht Not. Man weiß nicht mehr, was ist eigentlich gut, was ist böse. Also mal ganz grob fragen, wir haben ja Kinderchen heute zu Hause gelassen. Ist der voreheliche Geschlechtsverkehr okay? Oder ist er böse? Ist Ehebruch in schwierigen Ehen eine Notwendigkeit oder ist das böse? Ist die lesbische Liebe, das zwei Mädels, heute sehr häufig, weil so viele Mädchen zwischen 30 und 40 unverheiratet geblieben sind. Ist die lesbische Liebe Sünde oder nicht? Ist Homosexualität, dass ein Mann mit dem anderen, mit Jungs untereinander schmutzige Dinge treiben, ist das böse oder nicht? Unsere Zeit schreit, aber nein, die sind eben so veranlagt. In Zürich haben neulich zwei junge Männer Hochzeit gefeiert, im ersten Hotel der Stadt, zwei junge Männer. Ist das Sünde oder nicht? Na ernst, da brauchen Sie nicht zu lachen, das ist erschütternd, nicht? Mit 300 Gästen. Verstehen Sie, da sehen Sie ganz, ist das böse oder nicht? Ist Selbstbefleckung, ist Ehescheidung, kurz zu verstehen, ist das böse oder nicht? Was ist eigentlich böse und was ist gut? Verstehen, hier liegt die Not. Was kann ich machen? Tausende von Romanen heute tun, als wenn dieses Gebiet jenseits von Gut und Böse wäre. Das ist ausgeklammert. Nicht wahr? Unkameradschaftlich sein, das ist böse, aber dieses Gebiet, das hat mit Gut und Böse nichts zu tun. Nehmen Sie moderne Filme, nicht? Ich möchte nicht in das Trompetchen blasen, in Streit um irgendeine bestimmte Filme. Das gehört zu jedem anständigen Film heute dazu. Großaufnahme, Kussvorhang, fällt noch so ein Schatten in der Form. Das gehört aber dazu, nicht? Das ist jenseits von Gut und Böse. Ist es richtig? Was ist böse, was ist gut? Ich weiß, wie ich aufwachte zum Selbstbewusstsein als junger Mann, wurde das für mich zur quälende Frage. Was ist eigentlich erlaubt, was nicht? Und dann, da müssen wir erst eine andere Frage stellen. Wer bestimmt das eigentlich, was gut und böse ist? Wer hat denn das eigentlich zu sagen? Sehen Sie, da sehe ich im Geist, da stand mal so ein Pärchen vor mir. Also das richtige Pärchen. Sie so Heidelberg-Gosch um die Augen, nicht wahr? Er so etwas labiler, junger Mann mit zigarettengebräunten Fingerspitzen. Na, ich sage, was mit euch los ist, das sieht man ja noch 7 Kilometer gegen den Wind. Da sagt das Flittchen zu mir, da ist doch nichts dabei, Herr Pfarrer. Da ist doch nichts dabei. Da sagt sie, Moment mal. Wer hat denn eigentlich zu sagen, ob was dabei ist oder nicht? Wer sagt denn eigentlich, was gut ist, was böse ist? Die Kirche? Mit Ü? Nein. Da würde ich mich auch nicht unterwerfen. Als junger Mann habe ich keineswegs die Herrschaft der Pfarrer in meinem Leben anerkannt. Jetzt bin ich selber einer. Wer hat zu sagen, was gut und böse ist? Tante Amalie? Oder mein eigenes Gewissen? Folge meiner inneren Stimme? Wer hat eigentlich zu sagen, was gut und böse ist? Bitte passen Sie jetzt gut auf. Wer hat zu sagen, was gut und böse ist? Sehen Sie, jetzt sind wir an einer ganz wichtigen Stelle. Wenn es einen lebendigen Gott gibt, der Herr der Welt ist, dann hat er zu sagen, was gut und böse ist. Leuchtet ein. Wenn es keinen Gott gibt, dann tun sie, was sie wollen. Wegen kann der Magier anständig sein, das sehe ich auch nicht an. Verstehen Sie? Dann tun sie, was sie wollen. An dieser Stelle ist jeder Mensch vor die Frage gestellt, gibt es Gott oder nicht? Ich kenne Menschen, die leben in jedem Schmutz. Ich glaube aber an Herrgott, das dummes Zeug. Wenn es einen Gott gibt, hat er auf dem Gebiet des Geschlechtlichen zu sagen, was gut und böse ist. Wenn es keinen Gott gibt, können Sie tun, was Sie wollen. Sie müssen sich entscheiden. Sie können Gott für Ihr Leben absetzen, junger Mann. Aber dann bitte, dann sterben Sie auch drauf. Nicht bis zum 45. Jahr sagen, ich lebe ohne Gott und dann hinterher, nicht wahr, werden wir alt und fromm und nein, das geht nicht. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Nicht, wenn mir es passt. Ich sage nochmal, wenn kein Gott gibt, dann können Sie tun, was Sie wollen. Leuchte rein, nicht? Wenn Gott lebt, hat er zu sagen, was gut und böse ist. Und nun sage ich Ihnen, Gott lebt wirklich. Gott lebt wirklich. Und wenn Sie mich fragen, woher ich das so hundertprozentig weiß, dann antworte ich Ihnen, weil er sich geoffenbart hat in Jesus. Ich möchte Ihnen einnehmen an jeden Abend, seit Jesus gekommen ist, ist jede Gleichgültigkeit gegen Gott oder Gottes Leugnung Unwissenheit oder böser Wille. Gott lebt. Und weil Gott lebt, hat er zu sagen, was gut und böse ist. Sie können in ihrem Leben absetzen. Können sagen, wir haben andere Moralgrundsätze. Ich garantiere Ihnen, dass Sie vor Gott Rechenschaft ablegen müssen über Ihr Leben. Es ist eine ganz große Befreiung, dass Gott zu sagen hat, was gut und böse ist. Und in seinem Wort, in der Bibel, hat er uns das ganz klar und deutlich gesagt. Ich weiß, wie ein Mann mal ganz erstaunt mich fragte, stehen der Bibel denn solche Sachen? Sag, die stehen auch drin. Gott gibt ganz klare Anweisungen über Gut und Böse auf dem Gebiet des Geschlechtlichen. Sind Sie mir gefolgt? Wir müssen also fragen, was sagt eigentlich Gott über dieses Gebet? Er hat zu sagen, was gut und böse ist. Ich will jetzt aus der Bibel die Quintessenz ziehen über dieses Gebiet. Was sagt Gott? Erstens, Gott bejaht unsere Sexualität. Es gibt ein Gedicht von Tucholsky, da sagt er etwa so, von da aufwärts bin ich ein Christ und von da abwärts bin ich Heide. Das ist Unsinn. Gott schuf den Menschen. Gott schuf sie einen Mann und eine Frau. Gott schuf uns auch mit unserer Sexualität. Darum spreche ich hier offen drüber. Das ist nicht ein Tabugebiet. Gott hat mich als Mann geschaffen und Sie auch. Seien Sie ein Mann und kein Ampelmann, nicht wahr? Und Gott hat Sie als Frau geschaffen. Nun seien Sie eine Frau, diese krampfhafte Versuch der Frauen, heute Männer zu sein, in Hosen zu laufen, in Alpenstädten Zigaretten zu rauchen, nicht wahr? Das ist krank, krank. Ich saß neulich in einem Gasthaus und saß zum Mittag, da waren 8 Männer, die rauchten, nicht, waren 5 Frauen, die rauchten Zigaretten, nicht? Da habe ich gedacht, da ist was Nachholbedarf, das ist ein Krampf, verstehen Sie? Wir müssen männlich sein. Ach, Kinder noch einmal. Seien Sie doch richtige Frauen und ihr Männer seid doch mal richtige Männer. Gott schuf den Menschen, er schuf sie zu einem Mann und einer Frau. Und nicht ein drittes Geschlecht, das sich so nicht mehr unterscheiden kann. Ne? Ah, da möchte man Äpfel. Ich muss mir es verkneifen, nicht wahr? Gott bejaht unsere Sexualität, verstehen Sie? Das darf ich wissen. Hier muss nichts verdrängt werden. Ich weiß, dass die ganze Notenspannung, die darin liegt, dass man Mann oder Frau ist, zum Schöpfung gehört. Aber, ich sagte neulich schon, wir sind gefallene Schöpfung. Die Welt ist nicht mehr, wie sie aus der Hand Gottes hervorging. Und darum kommt gerade auf diesem besonders wichtigen und zarten Gebiet die größte Verwirrung. Und nun hat Gott dieses Gebiet geschützt. Er bejaht die Sexualität, aber er schützt sie. Durch die Ehe. Die Ehe ist Institution Gottes. Nicht ein gesellschaftlicher Vertrag, sondern Institution Gottes. Gott schützt die Sexualität durch die Ehe. Ein amerikanischer Psychiater, der ein großes Buch über dieses Gebiet geschrieben hat, der selber gar kein Christ ist, der sagt, es ist nie ein größerer Satz über die ganze Frage geschrieben worden als der der Bibel. Gott schuf sie einen Mann und eine Frau. Er sagt, ich bin kein Christ. Pfeiffer ist der Mann, ich bin kein Christ, aber ich sage als Psychiater, dass dies das Richtige ist. Die Ehe. Die Ehe der Treue. Nicht die Ehe des Hollywood-Filmstars, siebte Ehe, achte, neunte, zehnte, das nicht. Dass das Ideal hingestellt wird, ist auch ein Wahnsinn unserer Zeit, nicht? Die ganze Hilflosigkeit der Ehe gegenüber. Sondern Gott schafft die Ehe als Institution, die Ehe der Treue und Liebe. Und nun müsste ich eigentlich eine kleine Rede über die Ehe halten. Ihr lieben Frauen, ihr seid noch nicht genug gute Frauen gewesen, wenn ihr euren Männern gute Mahlzeiten kocht und die Strümpfe stoppen heute nicht mehr, aber die Knöpfe annähen, die abbrechen. Das genügt noch nicht. Ehe ist Erlösung aus der Einsamkeit nach dem Willen Gottes. Verstehen Sie? Ehe soll nach dem Willen Gottes Erlösung aus der Einsamkeit sein. Ist das Ihre Ehe, ihr verheirateten Leute hier? Vielleicht müssen Sie heute Abend mal ein Gespräch mit Ihrer Frau führen, ihr Männer. Oder die Frau mit dem Mann. Und sagen, wo sind wir eigentlich hingeraten? Unsere Ehe sollte Erlösung aus der Einsamkeit sein. Es ist nicht gut, sagt Gott, im Anfang, dass der Mensch allein sein, wie ein Gehülfin machen. Verstehen Sie? Erlösung aus der Einsamkeit. Ach, ich möchte stundenlang über die Ehe reden. Ich erzähle bloß eine Geschichte gerne an dieser Stelle, die für Bände spricht. Wie ich ein ganz kleiner, süßer Junge war, durfte ich mal, das ist lange her, von, mit Eitelkeit nicht mehr zu tun, nicht? Da durfte ich auf eine Hochzeit mit Verwandten nach Stuttgart. Und meine Schwester und ich, war die erste Hochzeit, die ich mitgemacht habe. War so interessant mit Kutschen, wo man zur Kirche und dann im Hotel ein großes Essen. Und da war sogar eine Speisekarte und da stand am Schluss Eisbombe. Und meine Schwester und ich, wir saßen unten am Tisch, wir hatten nur ein Verlangen, möge die Eisbombe bald kommen. Und die kam aber endlos nicht, weil da so eine Menge Onkels waren, damals hatte man noch Frack und weiße Binde, die da standen und große Reden hielten. Und das war uns schrecklich langweilig. Und trotzdem ist eine dieser Reden mir unvergesslich geblieben. Da stand ein Onkel auf, der wollte so ein bisschen witzig sein und sagte, meine lieben Festgäste, man erzählt sich, im Himmel stünden zwei Stühle. Die wären bestimmt für die Eheleute, die es keine Sekunde bereut haben, dass sie geheiratet haben. Und dann fuhr er fort, und die Stühle sind bis zum heutigen Tage leer. In dem Moment wurde unterbrochen, mein Vater, der also hier an der Festtafel saß, ruft über die quer durch die große Gesellschaft meiner Mutter zu, Mutter, die Stühle kriegen wir. Ich war ein kleiner Junge. Ich habe den tiefen Sinn gar nicht ganz verstanden. Aber es ging ein Strom von Freude durch mein Herz, dass ich in so einem Elternhaus war. Können Sie verstehen? Nee? Ich spürte die ganze wundervolle Wärme eines solchen Elternhauses. Mutter, die Stühle kriegen wir. Ist Ihre Ehe so? So hat Gott sich gedacht. Gott bejaht die Sexualität. Er schützt sie durch die Ehe. Und nun, das Dritte, es sind viele Mädels hier, die unverheiratet sind, die sagen, ich fand keinen Mann. Und das sind junge Leute, die sagen, ich denke noch gar nicht an heiraten, wie ist denn mit uns? Können wir tun, was wir wollen? Da sagt, ist der Wille Gottes? Nein. Gott will eine reine Jugend. Ich weiß, das klingt heute lächerlich. Aber glauben Sie, dass Gott sich nach der Mode richtet? Das ist ja nicht mein Satz. Sondern das, was Gottes Wort sagt. Ich darf es vielleicht noch ein bisschen begründen. Sehen Sie, die Bibel hat da ganz großartigen Gedanken, nicht wahr? Da ist ein junger Mann namens Isaac und für den lässt sein Vater eine Frau suchen. Und da geht er aufs Feld und betet. Er ist überzeugt, dass Gott ihm seine Frau zuführt. Und dieser Frau, die noch gar nicht hält, die er noch gar nicht kennt, der hält er schon die Treue. Ihr jungen Männer, die er noch gar nicht an heiraten denkt, seid überzeugt, dass Gott das Mädchen euch gibt. Und der soll die jetzt die Treue halten, die ihr gar nicht kennt. Oder ein Mädel soll die Treue halten ihrem, den sie noch gar nicht kennt. Verstehen Sie? Das ist der Gedanke der Bibel. Gott will eine reine Jugend. Wie wird uns zumute dabei? Gott will eine Ehe der Treue. Gott will reine Jugend. Das ist ein Schlag ins Gesicht unserer Zeit, nicht? Sehen Sie, ich sagte gestern, bei dem Gebot, du sollst nicht töten, da sagt das bürgerliche Gesetzbuch auch, du sollst nicht morden. Du sollst nicht stehlen, sagt das bürgerliche Gesetzbuch auch. Aber bei dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, da sagt unsere Zeit, stopp, wir wollen nicht Gottes Gebot. Sie müssen wählen, ob Gott zu sagen, was gut und böse ist. Sie können ihn absetzen, aber dann hören Sie auf zu beten und wagen Sie mal zu sterben darauf, dass Sie Gott getrotzt haben. Oder Sie erkennen Gott an, dann sagen Sie, dann ist das die Richtschnur für mein Leben, eine reine Jugend, Ehe der Treue. Ich muss also in aller Deutlichkeit sagen, Ehescheidung, Ehebruch, vorehelicher Geschlechtsverkehr, lesbische Liebe, homosexuelle Liebe sind Sünde, für die Sie gerade stehen müssen vor dem Angesicht des heiligen Gottes. Ich könnte jetzt hier aufhören. Ich weiß, war für mich als junger Mensch eine große Hilfe, wie ich begriff, was der Wille Gottes ist und dass er allein zu sagen hat. Aber ich wäre grausam, wenn ich meinen Vortrag jetzt hier abbreche und nicht noch etwas dazu sagte. Ist das klar bis dahin? Was der Gott hat zu sagen, was gut und böse ist, leuchtet ihn doch ein. Reine Jugend, Ehre der Treue. Es gibt eine wundervolle, erschütternde Geschichte in der Bibel. Da ist Jesus doch, Sohn des lebendigen Gottes. Darüber rede ich morgen noch, wer Jesus ist. Bitte kommen Sie morgen, so furchtbar wichtig. Da ist Jesus, der Mensch gewordene Gott, in einem Kreis von Menschen. Auf einmal gibt es einen Mordstumult. Man macht Platz und da schleppt ein Volkshaufe eine hübsche junge Frau an. Ich sehe es förmlich vor, mir die Kleider so halb zerrissen. An der Spitze ein paar Priester, Pöbelvolk. Und dann schleppen sie die junge Frau vor Jesus und sagen, Herr Jesus, diese junge Frau haben wir ertappt mit einem fremden Mann im Ehebruch. Gottes Gebot sagt, dass der Ehebrecher des Todes schuldig ist. Du bist immer so barmherzig, Herr Jesus, du bist immer so barmherzig. Aber gegen Gottes Willen wirst du wohl nicht sagen. Wir möchten von dir hören, dass die Frau jetzt gesteinigt werden muss. Da sieht Jesus diese Frau an und sagt, ja, Gott nimmt das sehr, sehr ernst. Und die ist des Todes schuldig, nach dem Willen Gottes. Geht schon ein Leuchten über das Gesicht des Pöbels. Da sagt Jesus, einen Moment noch. Der soll jetzt den ersten Stein bei der Steinigung dieser Frau werfen. Die wurden mit Steinen totgeworfen, nicht? Der soll den ersten Stein aufheben. Wer unter euch ganz und gar ohne Sünde ist, in Gedanken, Worten und Werken, der soll den ersten Stein werfen. Und dann bückt sich Jesus und schreibt was im Sand. Ich würde gern wissen, was er geschrieben hat. Steht nicht in der Bibel. Und nach langer Zeit richtet er sich auf und da ist der Platz leer. Nur die Frau steht noch da. Es steht in der Bibel, sie waren hinausgegangen, überführt von ihrem Gewissen. Und nun frage ich Sie alle, hätten sie den ersten Stein werfen dürfen. Hätten sie den ersten Stein auf die Frau werfen können, weil sie auf dem Gebiet in Gedanken, Worten und Werken ganz rein sind, hätten sie den ersten Stein werfen können? Keiner, nicht? Dann sind wir ja eine Sünderversammlung hier. Dann sind wir ja eine Sünderversammlung. Das sind wir in der Tat. Und sehen Sie, diese Leute haben einen großen Fehler gemacht. Sie gingen hinaus von ihrem Gewissen überführt. Sie hätten es umgekehrt machen sollen. Sie hätten sagen müssen, Herr Jesus, wir müssen uns neben die Frau stellen. Du hast sie jetzt errettet vom Tode. Hilf auch uns. Ich weiß in der sexuellen Not unserer Zeit keinen anderen Helfer als Jesus. Und wenn ich das so sage, dann sage ich das als einer, der selber von der Hilfe Jesu gelebt hat. Wenn ich von Jesus rede, dann rede ich nicht Theorien. Er war meines Lebens Leben und ist es bis zu dieser Stunde. Pfarrer ist ja auch nicht neutral, nicht? Das ist ja auch ein Mann, verstehen Sie? Der braucht einen Heiland so gut wie Sie. So gut wie Sie. Und ich habe erfahren, welch ein Erretter hier Jesus ist. Und zwar nach zwei Seiten hin. Bitte horchen Sie mir gut jetzt noch zu. Das Erste, Jesus ist der Einzige, der unsere Sünden vergeben kann. Kein Pfarrer, kein Priester, kein der Gott nicht, die Engel nicht, können ihnen Sünden vergeben. Der erste schmutzige Gedanke, der erste Fall ist unwiederbringlich Schuld. Und sie gehen mit ihrer Schuld, und was für Schuld ist hier zusammen, ja? In die Ewigkeit, ins Gericht Gottes, wenn sie nicht vorher Jesus finden und dem ihre Sünden bekennen und sich vergeben lassen. Der ist dafür gestorben. Sehen Sie, stellen Sie im Geist vor Jesu Kreuz und sagen, jetzt lege ich mal alle meine Jugendsünden vor dich hin. Alle meine trüben Bindungen lege ich vor dich hin. Ich bekenne sie dir. Ich will sie nicht verschweigen. Und dann schauen Sie auf seinem Kreuz und sprechen, es quillt für mich sein teures Blut. Das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Ein befreiendes Wort. Ah, wissen Sie, als ich mich bekehrt und dann zurückschaut auf einen Weg voll Schmutz, wer nimmt mir das weg? Einmal merk dich, wissen Sie, durchs Militär wird man ja in eine Mühle von Schmutz gedreht. Mit 17 Jahren wurde ich Soldat. Und dann wurde man hineingedreht in den ganzen Schmutz. Und plötzlich wachte ich auf und sah, wer nimmt denn das versiebte Jugendleben weg? Und dann begriff ich, Jesus liquidiert meine Vergangenheit. Jesus löscht meine Vergangenheit. Da habe ich mich zu ihm bekehrt. Ich möchte nicht mehr leben ohne ihn. Und was andere, Jesus löst Bindungen. Ich erinnere mich, wie eine sehr hübsche junge Sekretärin mal vor mir stand und ich sagte, Fräulein, Sie gehen in die Hölle. Ihr Verhältnis zu Ihrem Chef ist grauenvoll. Machen Sie den Mann doch und seine Familie nicht unglücklich. Da sagt sie, und da ging ein Schmerz über ihr Gesicht. Ich kann doch da nicht raus. Ich liebe ihn doch. Der Mann hat eine Frau und Kinder. Sie sind grausam. Ich kann doch nicht heraus. Und da spürte ich, wie sie selber die Qual dieser Bindung spürt, aber konnte sie nicht zerreißen. Und da war ich glücklich, dass ich ihr sagen konnte, sehen Sie, Fesseln der Sünde zerreißen wir nicht. Aber in der Bibel steht, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Rufen Sie Jesus an, er zerreißt solche trüben Bindungen. Es sitzen Menschen hier, die müssen heraus aus solchen Bindungen. Heute noch. Sprechen Sie heute Abend mit Jesus und sagen, ich kann nicht, aber du machst frei. Gibt ein Liedervers, den haben wir hier im Liedblatt. Jesus ist kommen. Nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Das habe ich erlebt als Großstadtpfarrer, wie Todesstricke entzwei rissen. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, er macht recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünde und Schande, Jesus kommen und springen die Bande. Sehen Sie, ob man Jesus gehört oder nicht, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich lache mich immer so ein bisschen tot, wenn ich so Vorträge habe, dann kommen zuerst alle Leute über 70. Und die Jugend des Ortes meint, das geht uns ja doch nicht an. Ich habe mal Besuche gemacht in meinem Bezirk und da traf ich einen netten jungen Mann um 20, sah, also ein reizender junger Mann, hören Sie mal, ich wollte Sie einladen, unsere Bibelstunde. Ach, sagte, Sie haben eine Bibelstunde. Ja, seine Bibelstunde, kommen Sie mal hin. Da sagte er, das ist aber sehr nett, ich will es unserer Oma bestellen. Das ist doch typisch, nicht? Das ist doch typisch. Hören Sie, an dieser Stelle unserer sexuellen Nöte und Bindungen wird deutlich, dass junge Menschen Heiland brauchen, einen Erlöser brauchen. Und das ist keine Erlösung, bloß gemalt, wenn Gott die Wand von seiner Dimension, die ihn von uns trennt, einschlägt und einen Sohn Mensch werden lässt. Und der stirbt grausam am Kreuz, wenn Sie gar nichts verstehen davon, können Sie das begreifen, dass das eine herrliche und wirkliche und ganz reale Erlösung sein muss. Dass da wirklich Stricke des Todes entzwei reißen. Das kann man ausprobieren. Ha, Sie brauchen einen Heiland, ihr jungen Männer brauchen einen Heiland, sonst ist das ein ganz jämmerliches Dasein. Jesus vergibt Schuld. Und Jesus reißt die Stricke des Todes entzwei. Ich muss noch ein Wort, verzeihen Sie, einfügen. Von hier sitzen junge Mädchen. Ich habe gesagt, Gottes Wille ist reine Jugend und die Ehe der Treue. Da sitzen junge Mädchen hier und sagen, ja, wir sind schon 40, hat uns keiner geheiratet. Wie ist das mit uns? Wie ist das mit uns? Sehen Sie, ich bin hundertprozentiger Pazifist, ich will es ruhig gestehen. Und ich bin es eigentlich geworden an der Not der jungen Mädchen. Es sind 5 Millionen junge Männer in diesem Krieg gefallen. Das bedeutet, dass 5 Millionen Mädchen der höchste Wunsch ihres Lebens versagt war, einen Mann glücklich zu machen. Dass 5 Millionen Mädchen unserem Volk einsam ihren Weg gehen müssen. Ich brauche nicht mehr Gründe gegen den Krieg als das, ja? Die müssen auf den Zug oder sowas, nicht? Die gehen nicht aus Protest, die wollen auf den Zug, nicht? Oder einen Omnibus oder irgend sowas. Und wenn sie aus Protest gehen, ist es auch nicht tragisch. Wollen Sie sich mal klar machen, was das bedeutet, unserem Volk für eine schweigende Not, 5 Millionen Mädchen, die jetzt um 40 sind, die Männer, die sie glücklich machen wollten, liegen am Schlachtfeld in Russland und in Afrika. Solche Mädels hier sind, denen möchte ich sagen, um Gottes Willen, raubt euch jetzt nicht durch Sünde, was euch entgangen ist. Brecht nicht in fremde Ehen ein. Weil ein Strom von Gefahr und Versuchung eingebrochen ist, Erfolg. Ja, was ist denn mit uns? Da sage ich, wenn ihr schon so geführt worden seid, dann sagt ja dazu. Man muss nicht unter allen Umständen arm sein, ihr Mädels, wenn man nicht heiratet. Die Bibel erzählt von einem jungen Mädchen, der war Sonntag die Predigt von hier, die ist Tabea. Und die wurde älter. Und dann starb sie. Die lebte in der Stadt Joppe, Jaffa, heute Jaffa. Und da war der Apostel Petrus in der Nähe, da ruft man Apostel Petrus zur Beerdigung oder was, nicht? Und da kommt der Petrus hin, in die Sterbezimmer, und dann verschlägt es in den Atem. Er denkt, da liegt das alte Jüngferchen alleine auf ihrem Schragen. Da ist die Stube voll. Das ist eine Witwe, die sagt, diesen Rock hat Tabea mir genäht. Das ist ein blinder Mann, sagt, ich war so allein und jeden Sonntag von 3 bis 4 kam Tabea und las mir eine Stunde vor. Es war die helle Stunde meines Lebens. Das sind kleine Kinder, wissen Sie so, denen die Nase läuft und sagen, wir sind Schlüsselkinder, nichts kümmerte sich um uns. Und dann kam Tabea und nahm sich um uns an. Und auf einmal geht dem Petrus auf, die Tabea hat ein viel reicheres Leben gehabt als manche Ehefrau, die säuerlich geworden ist, neben einem langweiligen Ehegatten, nicht wahr? Es, wissen Sie, es gibt in der, wir haben nur ein Wort von Liebe, das heißt, in der, im Griechischen gibt es 2 Worte für Liebe. Das Neue Testament ist griechisch geschrieben. Die Liebe, von der wir zuerst sprachen, die heißt im Griechischen Agape. Eros, Erotik, nicht? Und da gibt es ein zweites Wort für Liebe, das heißt Agape. Das ist die Liebe Gottes, die ich weitergeben darf. Ihr jungen Mädchen, den ich heiratet, sagt Ja zu eurem Weg. Und füllt euer Leben mal aus mit Agape. Die Welt hungert nach solcher Liebe. Ich muss jetzt schließen, es wäre noch sehr viel zu dieser Sache zu sagen. Es wäre zum Beispiel noch nachzutragen. Was ich Ihnen jetzt gesagt habe, waren die biblischen Gedanken. War nicht meine Idee, sondern der Wille Gottes. Aber immer wieder treffe ich Ärzte, die mir sagen, Herr Pfarrer Busch, ich würde als Mediziner genau dasselbe sagen. Eine reine Jugend und eine Ehe der Treue. Mir erklärt ein Arzt einmal, ein Psychiater, ich bin überzeugt, dass ein Mädchen im Grunde nur einmal richtig lieben kann. Einmal geht ihr Herz auf. Wenn so ein Mädel 7, 8, 9 Poussagen gehabt hat, dann ist sie, so drückt ihr es wörtlich aus, war ein Schwabe, ist sie versaut für die Ehe. Sie heiraten den 7. und meint immer den 1., den sie geliebt hat. Da sage ich, komisch, sie kommen von der Psychiatrie zu denselben Wahrheiten wie Gottes Wort. Darf ich wiederholen? Gottes Wort sagt, Gott bestimmt, was gut und böse ist. Gott sagt, eine reine Jugend, eine Ehe der Treue und wen es nicht in die Ehe führt, eine Bejahung dieses Weges und dann nicht in Abgrund auf dem Weg der Sünde. Wir sind Sünder, wir brauchen einen Heiland. Und jetzt möchten wir mal auf Jesus zum Schluss kommen. Mein Thema hieß unser Recht auf Liebe. Es gibt eine Liebe, auf die wir kein Recht haben, die uns frei geschenkt wird. Und das ist die Liebe Jesu Christi. Lassen Sie mich mal als persönliches Zeugnis sagen. Da saß ich einmal im Gefängnis, es war im Dritten Reich. Und dann hatte mich der Pfarrer besucht und gesagt, Ihre Aussichten sind schrecklich dunkel. Und dann war er gegangen. Und dann saß ich in dieser Zelle so eng und nur oben so ein kleiner Lichtspalt und froh, es war kalt. Die ganze Atmosphäre, in die ich geraten war, war so grauenvoll kalt. Ich hatte Heimweh nach meinen Kindern, nach meiner Frau, nach meinem Amt, nach den Jungs, war Jugendpfarrer. Und da saß man und war keine Hoffnung je, von diesem Weg runterzukommen. Und der Abend brach herein und da überfiel mich eine fantastische Verzweiflung. Eine schreckliche Verzweiflung. Ich weiß nicht, ob Sie Ihrem Leben mal an irgendeiner Stelle in eine wirkliche Verzweiflung geführt worden sind. Und das war der Augenblick, ich kann es Ihnen nur so bezeugen, wo Jesus in meine Zelle trat. Er lebt. Er geht durch verschlossene Türen. Er stellte mir sein Sterben am Kreuz vor die Augen, wo er für mich Sünde gestorben ist. Ich entdeckte es, er lebt ja. Ich hörte sein Wort im Ohr, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. In dieser Stunde ging ein solcher Strom göttlicher Liebe aus den Händen Jesu über mich hin, dass ich es fast nicht mehr ertrug. Dass es zu viel war fast für mein Herz. Und ich begriff, da ist eine Liebe, die wir nicht verdient haben, auf die wir kein Recht haben, aber die uns geschenkt wird. Und diese Liebe Jesu ist ihnen offen. Warum lassen sie diesen Strom an sich vorbeirauschen? Er will mitten in ihr Herz hineinströmen.